Hallo, liebe Hörerinnen oder auch lieber Hörer da draußen. Der Podcastpreis steht wieder vor der Tür. Und falls du diesen Podcast wirklich gerne hörst, würde ich dich herzlich bitten, für meinen Podcast zu voten. Den Link zur Abstimmung findest du in den Shownotes. Drück mir mal die Daumen und gib deine Stimme ab. Danke dir. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Und dann hinterlasse ich verbrannte Erde und dann tut's mir wieder leid. Und ich wünsche mir, dass ich diese Wut einfach so anders ausagieren kann und dass ich die so mal so loslassen kann.
Herzlich willkommen zu Stahl aber herzlich. Heute ist Mila bei mir und Mila steckt in einer Lebenskrise. Ihr Mann hat sie verlassen und ihr Job wurde auch gekündigt. Dahinter versteckt sich aber noch ein tieferes Trauma und darüber werden wir sprechen und damit auch, wie sie den Weg herausfinden kann. Ja, hallo Mila, schön, dass du da bist. Ich springe ja immer mit beiden Füßen ins kalte Wasser und deswegen frage ich einfach so direkt, worüber möchtest du mit mir sprechen?
Ja, hallo Steffi. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Das ist ganz aufregend hier und schön. Und ich bin seit einem halben Jahr, würde ich sagen, habe ich eine ziemliche Lebenskrise. Also hat sich sehr viel verändert, beruflich und privat. Und ja, in so Krisen fällt man ja immer sehr auf sich zurück. Und ich habe so gewisse Muster erkannt, bei denen ich jetzt gerade nicht mehr so weiterkomme. Und ich hoffe, dass du mir da ein bisschen helfen kannst.
Okay, gut, dann erzähl einfach mal, so dass wir ein bisschen einsteigen können und ja, ich verstehe, worum es bei dir geht.
Gut. Also sagen wir mal so, also kurz vor meinem 50. Geburtstag hat mich mein Mann verlassen. Und also wir haben insgesamt 3 Kinder. Und kurz nach meinem 50. Geburtstag, genau 2 Tage später, wurde ich betriebsbedingt gekündigt.
Oh. Und beides war so ein bisschen aus heiterem Himmel, oder?
Also die Kündigung war sehr aus heiterem Himmel, sehr. Und die Trennung, würde ich jetzt sagen, war nicht aus heiterem Himmel. Ich war schon sehr lange unglücklich in der Beziehung und hätte mich aber trotzdem nicht getrennt. Also ich habe immer gedacht, das kriegen wir noch hin.
Okay.
Ja.
Also hast du in beiden Fällen einen ganz schönen Kontrollverlust erlitten?
Ja, sehr.
Ja, Lebenskrisen, die erreichen jeden von uns irgendwann, früher oder später und manchmal auch des Öfteren. Krisen werden häufig ausgelöst, eben auch durch äußere Schicksalsschläge, wie zum Beispiel Krankheiten oder dass jemand anders stirbt oder dass man seinen Job verliert oder eben auch verlassen wird. Und das schlimmste Gefühl an einer Lebenskrise in Form von auch so ein bisschen Schicksalsschlag, weil es irgendwie plötzlich passiert, ist der Kontrollverlust. Und das ist das, was ja umgangssprachlich oft so formuliert wird wie, es hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Das ist so eine ganz typische Formulierung für diesen Kontrollverlust. Und wenn man keinen Boden mehr unter den Füßen hat, dann verliert man den Halt. Und diese Haltlosigkeit stürzt einen in die Verzweiflung und eben dadurch auch in die totale Hilflosigkeit. Und das ist der Grund, warum wir unheimlich bemüht sind, auf welchen Wegen auch immer, irgendwie wieder die Kontrolle über unser Leben und damit vor allem auch über unsere verzweifelten Gefühle herzustellen.
Also anfangs war ich schon ziemlich verloren und ich bin da auch sehr dankbar für meine Freunde, weil ich habe da schon auch gemerkt, dass ich ein großes Netzwerk habe. Und ich habe aber festgestellt, dass ich mit diesem Verlassenwerden ein großes Thema habe.
Mhm.
Also, dass ich eigentlich das selbst herbeiführe, immer wieder.
Okay.
Ja.
Und wie machst du das?
Ich demontiere meinen Partner.
Okay. Also, du meckerst viel an ihm herum.
Oh ja.
Wertest ihn ab, oder?
Ja, also ich verstehe mich eigentlich selber nicht. Normalerweise ist es ja schon so, dass ich glaube, dass ich ein sehr liebevoller, empathischer, zugewandter Mensch bin und der sehr gern in Beziehung ist und der gerne in Gesellschaft ist. Und gerade bei Menschen, die mir sehr nahe stehen, kippe ich manchmal so weg innerlich.
Okay, also es widerspricht deinem eigentlichen Selbstbild.
Ja,
also da gibt es noch irgendeinen anderen Anteil in dir, der
ich bin eben
nicht
Hexe.
Liebevoll und zugewandt. Ich bin eine Hexe, ist der dazugehörige Glaubenssatz, ja?
Ja.
Und dieser Anteil, also der hat ja was Zerstörerisches, wenn ich das richtig verstehe, der zeigt sich in nahen Beziehungen.
Richtig.
Hast du eine Idee, was dich da motiviert? Man macht ja nichts ohne Sinn, auch wenn es scheinbar sinnlos erscheint.
Ja, da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Also es ist dann, also wenn ich in Beziehung gehe, anfänglich fühle ich mich da sehr wohl und kann dann auch unterstützen und fördern. Und zum Beispiel, was mir auch auffällt, ist, dass das mir bei meinen Kindern überhaupt nicht passiert, diese Seite an mir. Die passiert mir bei meinen Partnerschaften, also bei mir eben Männer. Ich weiß jetzt nicht, ob das Partnerschaften sind oder Männer, da bin ich noch nicht jetzt so dahinter gestiegen. Aber
Moment mal, also da habe ich jetzt zwei Anmerkungen. Die erste ist, passiert mir. Das hört sich an wie das Wetter.
Ja.
Also Wetter passiert, da haben wir keinen Einfluss drauf. Erlebst du dich da als so wenig einflussreich? Ich meine, da steckt ja auch eine Entscheidung dahinter.
Ja, ich erlebe mich da wirklich als wenig einflussreich. Also ich merke das schon, wie das so kommt, wie mir der Puls bis in den Hals steigt, ja.
Puls in den Hals heißt Wut?
Anscheinend. Also ich kann, wie soll ich sagen, also ich bin dann, ich gerate so außer Fassung. Ich gerate außer Fassung und dann, wenn ich mir dann überlege, so jetzt zähl erst mal bis 10 oder keine Ahnung, mach die Kellertür auf und schrei mal runter, ich krieg mich nicht mehr ein. Also es muss dann irgendwie raus. Und dann bin ich ganz schön gemein. Ja.
Okay. Und du sagtest eben etwas, was ich nicht ganz verstanden habe, bevor wir jetzt da tiefer eintauchen. Passiert es mir bei Partnern oder bei Männern? Also auch manchmal bei Männern, die nicht deine Partner sind.
Ja, besonders bei so, also bei Menschen, die sich mir gegenüber so ein bisschen autoritär aufspielen.
Okay, also hast du irgendwie ein Thema mit männlichen Autoritätspersonen?
Ja.
Ja. Und bei diesem Thema scheint Wut eine große Rolle zu spielen?
Ja. Leider.
Was geht gerade in dir vor, dass du lachst?
Ja, weil, also es ist, wie soll ich sagen? Ich erlebe mich eigentlich als wenig wütend, beziehungsweise kann ich das dann schon ausdrücken. Aber wenn ich jetzt kein Gegenüber habe, der mir zuhört oder der mich spiegelt oder der mich verstehen möchte, dann flippe ich irgendwann aus.
Aha, also wenn du dich von deinem Gegenüber nicht gesehen fühlst.
Ja, ja.
Ja? Also irgendwie nicht richtig wahrgenommen fühlst.
Ja, gesehen, und das gehört.
Triggert dich.
Anscheinend, ja.
Und mehr noch bei Männern als bei Frauen, weil sowas kann ja auch bei Frauen passieren.
Ja, das stimmt.
Aber Männer, das macht dich wütend.
Ja.
Wut ist ja immer die Emotion auch, die bei zum Beispiel Grenzverletzungen auftaucht, ja, und sich nicht gesehen fühlen, hat ja auch sowas wie sowas mit keinem Respekt oder so ein Gefühl zu tun. Und dann wirst du wütend und ich sag jetzt mal was, rächst dich.
Ja, ja. Das ist dann irgendwie so ein Gefühl, ich glaube, ich fühle mich dann verletzt, weil ich mich abgelehnt fühle. Und dann denke ich anscheinend irgendwie so, also du kriegst mich nicht klein.
Aha.
Ja, also mit mir nicht. Mhm. Nö.
Gut, um jetzt mal zu gucken, wie groß da deine Projektionen sind, sollten wir das mal am konkreten Beispiel verstehen. Ja, Mila beschreibt ja, dass sie immer besonders getriggert wird bei Männern und immer eigentlich bei so einem spezifischen Thema, wo sie sich ein bisschen nicht gesehen, übersehen, vielleicht ein Stück weit einfach auch alleingelassen fühlt. Und das liegt natürlich die Vermutung unglaublich nahe, dass es sich um eine Projektion handelt. Und Projektion bedeutet ja immer, dass man ein Thema, das aus der Vergangenheit in einem mitreißt, auf eine gegenwärtige Situation beziehungsweise auf einen gegenwärtigen Menschen projiziert, das heißt überträgt. Also ein altes Thema kommt hoch und wird übertragen ins Hier und Heute und die betreffenden Interaktionspartner, in dem Fall zum Beispiel Milas Ehemann, muss damit genuin, also ursprünglich gar nicht so viel zu tun haben, sondern erst in dem Moment die Projektionsfläche. Und ich persönlich arbeite in der Psychotherapie immer sehr gern mit ganz konkreten Beispielen. Das heißt, dass ich nicht im Allgemeinen bleibe, sondern mir Situationen mal ganz genau schildern lasse, was ist da wirklich passiert, wer hat was gesagt, weil dadurch wird es für mich greifbar und ich kann viel, viel besser richtig verstehen, um welche Projektion es handelt, beziehungsweise mit der Klientin oder mit dem Klienten zusammen erarbeiten, am ganz konkreten Beispiel, was haben die Worte in mir ausgelöst, beziehungsweise wie habe ich das interpretiert, welche Glaubenssätze hängen da dran, welche Gefühle löst das aus und welches Verhalten resultiert daraus. Und an diesen konkreten Beispielen gewinne ich ein ganz großes Verständnis, aber mein Gegenüber, also die Klientin, der Klient eben auch, diese Aha-Erlebnisse, ja stimmt, darum geht es eigentlich wirklich. Hast du mal ein ganz konkretes Beispiel? Nach dem Motto, habe ich gesagt, hat er gesagt.
Ich überlege mal. Also Szenen einer Ehe, man sitzt also morgendlich am Frühstückstisch und jeder trinkt so seinen Kaffee. Und ich habe den Wunsch, dass man gemeinsam etwas unternimmt. Und ich sage, lass uns doch mal ins Kino gehen, hast du Lust? Oder wollen wir mal in eine Ausstellung gehen oder tanzen gehen oder irgendwas? Und dann kommt nichts. Dann kommt nichts oder es kommt so ausweichend. Ich interpretiere das so, dass mein Mann überhaupt keine Lust hat, mit mir irgendwas zu unternehmen und schon gar nicht alleine.
Also du fasst das als eine Ablehnung auf.
Ja, sehr.
Und das löst welches Gefühl aus?
Dann geht bei mir so innerlich so eine, wie so ein Rad los, dass ich mir denke, naja, guck, jetzt ist ja irgendwie klar, dass der mit dir überhaupt nichts unternehmen will, weil der mag dich ja eigentlich gar nicht mehr.
Welches Gefühl löst das aus? Das sind ja Gedanken, die du gerade schilderst.
Eigentlich bin ich darüber traurig. Oder ich fühle mich da so ohnmächtig. Also ich denke mir, mein Gott, jetzt sag doch was.
Ja, also traurig, ich denke auch gekränkt, oder?
Ja.
Das ist so eine Kränkung, ne?
Ja.
Und das löst so eine gewisse Ohnmacht aus?
Ja.
Weil Zuneigung kann man ja auch irgendwie nicht so richtig erzwingen, sondern genau. So ein Gefühl von Ohnmacht. Welche Gedanken gehen damit einher?
Ja, eigentlich so, jetzt bin ich in der Partnerschaft und mein Partner will mit mir nichts unternehmen. Was ist denn das dann eigentlich für eine Partnerschaft? Und die hat ja eigentlich überhaupt keinen Wert. So ungefähr soll er doch sagen, wenn er keinen Bock mehr hat.
Mhm. Und dann kommt die Wut, ne? Mhm. Also das haben wir sehr häufig, dass auf Kränkung Wut erfolgt. In der Psychologie gibt es die sogenannte Frustrations-Aggressions-Hypothese, wobei ich mich selbst ein bisschen über das Wort Hypothese in dem Zusammenhang wundere, weil es ist im Grunde schon keine Hypothese mehr, sondern sehr klarer, bewiesener Zusammenhang. Das heißt nichts anderes, dass wir geneigt sind, auf Frustrationen jeglicher Art leicht mit Wut zu reagieren. Ja, sei es, dass wir im Stau stehen, sei es, dass wir irgendwie aufgehalten werden, dass wir irgendwas nicht bekommen, was wir gerne hätten, ist eine Frustration. Sei es, dass wir gekränkt werden. Ja, also wir erfahren irgendwas im Leben, was wir als gegen uns gerichtet empfinden oder was uns sogar wehtut, was uns kränkt. Und reagieren dann mit Wut. Die Kränkung zum Beispiel jetzt in Milas Fall ist ja ein eher schwaches Gefühl, was eben auch wehtut. Und das lässt sich immer besonders schlecht aushalten, weil es einen auch hilflos machen kann oder irgendwie immer auch so ein Stück Hilflosigkeit und Verwundbarkeit auslöst. Und deswegen ist Wut oft so naheliegendes, wir sagen dann auch oft sekundäres Gefühl. Also das primäre Gefühl wäre die Verletzung, das sekundäre die Wut. Weil die Wut ein sehr viel stärkeres Gefühl gibt, gibt einem wieder Power und auch Handlungsmöglichkeiten. Also ich sag's mal ganz platt, draufschlagen. Also ob jetzt verbal oder tatsächlich körperlich, aber es gibt einem so wieder eine gewisse Wehrhaftigkeit zurück. Und bei vielen Menschen ist es sogar tatsächlich so, dass sie sofort wütend werden und gar nicht spüren, dass dahinter auch tatsächlich eine Kränkung lauert oder eine Kränkung erfolgt ist. Und da lohnt es sich immer ganz genau hinzugucken, insbesondere bei dem Gefühl von Wut. Verbirgt sich dahinter vielleicht noch ein schwächeres Gefühl, was unbedingt mal genauer betrachtet bzw. bearbeitet und verarbeitet werden müsste. Genau, und dann kommt die Handlung wahrscheinlich in Form von Worten.
Ja, dann habe ich irgendwie, also mir wurde von meinem anderen schon gesagt, dass ich dann manchmal zum großen Schwung aushole, weil dann finde ich halt jedes Haar in der Suppe, ne? Also dann ist es quasi nicht nur so, dass er mag ja eh nicht mehr mit mir irgendwas machen. Ich habe ja da überhaupt keine Priorität mehr und der macht ja eh nur, was er will. Und ich fühle mich ja eh total alleine und unglücklich und es interessiert ihn ja irgendwie gar nicht. Dann tue ich mir ja manchmal auch ganz schön selber leid dann.
Mhm. Aber bis dahin folgt eine Tirade von Beleidigungen?
Naja, Beleidigungen, ich...
Oder Vorwürfen?
Vorwürfe, ja.
Vorwürfe, okay. Ja. Okay.
Also ich mache dann irgendwie so ein Fass auf.
Mhm.
Mhm. Mhm. Gott, ist mir total peinlich.
Muss ja nicht peinlich sein, das ist irgendwie ziemlich normal. Ich glaube, das kennen ganz viele, die zuhören. Also, weil gerade dieser Zusammenhang zwischen gekränkt sein und wütend sein und das dann außen ausagieren. Das ist eben sehr häufig, weil man das Gefühl der Kränkung im Grunde schlechter aushält als die Wut, oder? Die Wut ist ja ein starkes Gefühl. Die Kränkung macht einen schwach.
Ja, das stimmt. Und es ist dann auch so, dass mir das dann schon danach auch leid tut. Mhm. Also die Situation ging immer gleich zu Ende. Mein Mann hat schwitzen angefangen. Das habe ich richtig gesehen. Dann ist er aufgestanden und gegangen.
Mhm.
Hat die Situation verlassen und ich stand dann da und dachte mir, ist jetzt nicht das, was ich wollte.
Genau, er hat dich ja verlassen.
Richtig. Und mir tut es dann auch wirklich leid. Aber ich habe das immer wieder so gemacht.
Ja. Genau, weil die Wut dich dann angesprungen ist und in dem Moment, wo du in dem Gefühlsrausch der Wut bist, blockiert das ja auch dein vernünftiges und klares Denken. Das kannst du erst wieder, wenn du abgekühlt bist. Ne?
Mhm.
Aber jetzt lass uns doch mal da hingucken, in welches Kindheits-Ich du da auch zurückfällst. Denn die Vermutung liegt ja irgendwie nahe, dass es sich auch um eine alte Kränkung handelt.
Mhm.
Also die eigentlich immer aktualisiert wird, wenn du im Hier und Jetzt so eine Situation hast, aber es ein altes Kindergefühl ist, vermute ich, was sich dahinter verbirgt. Ist das so? Liege ich da richtig?
Ich glaube sehr wohl, dass das ein Kindheitsgefühl ist, ja. Ja, weil ich fühle mich dann auch eher... Ich habe dann in dem Augenblick überhaupt keinen Zugriff mehr auf mein erwachsenes Ich. Und wenn ich so rückblickend jetzt das letzte Jahr meiner Ehe betrachte, glaube ich, bin ich aus diesem Kindheits-Ich eigentlich gar nicht mehr rausgekommen.
Mhm.
Also jetzt ist es erst so, wo ich so ein paar Wochen Ruhe oder Monate Ruhe habe, dass ich irgendwie wieder zu mir gekommen bin, dass ich wieder denke, ach so, das bin ja ich eigentlich.
Mhm.
Ich bin ja gar nicht so furchtbar.
Okay. Ja. Da schwingen jetzt aber große Themen mit. Also für mich, in meinen Psychologenohren, höre ich da jetzt raus, die kleine Mila hat sich öfter als Kind verlassen gefühlt und hat natürlich gedacht, ich bin schuld, ich bin furchtbar. Und deswegen ist das so.
Ja.
Möchtest du mal erzählen, was war denn da als Kind? Also an was denkst du denn jetzt?
Naja, ich habe da schon ein paar Baustellen, glaube ich. Und über die habe ich ja in den letzten Monaten auch wirklich sehr nachgedacht. Ich bin schon als Kind wirklich oft verlassen worden.
Mhm.
Wirklich sehr oft. Und als Jugendliche dann ganz schlimm verlassen worden, ja.
Okay.
Ja. Also
konkret heißt das, inwiefern wurdest du als Kind oft verlassen? Wie meinst du das?
Also, als ich sehr jung noch war, klein bin ich ja immer noch, als ich sehr jung, da war ich so 4. Ich war sehr viel alleine als Kind. Ich hatte einen größeren Bruder, der war 7 Jahre älter, der war immer da. Und ich hatte Tiere als Kind. Also ich hatte einen Kater und ich hatte Hasen. Und das eine war, dass als ich so 1 Jahr war, von 1 bis 4, wurden die Eltern meines Vaters sehr krank und meine Mutter hat die Eltern gepflegt und ich nehme an, dass da einfach sehr wenig Zeit für mich gewesen ist.
Mhm.
Und ich hatte ja da so meine Tiere, ne? Also
mhm.
Ich war ja da in diesem Laufstall und da gibt's auch ganz viele Bilder, da hatte ich immer meinen Kater bei mir und
mhm.
Ich glaube, ich war wirklich viel alleine.
Mhm.
Und dann habe ich mit 3, 4 auf einmal sehr viel Atemnot bekommen. Und dann hat der Arzt hat damals Asthma bei mir diagnostiziert und dann war auf einmal der Kater weg.
Mhm.
Und die Hasen waren auch weg,
mhm.
weil ich da drauf reagiert habe. Meine Eltern haben zwar gesagt, ja, der Kater hat gemerkt, dass du krank wirst und hat sich jetzt quasi ein anderes Zuhause gesucht, weil er halt nicht wollte, dass du weiter krank wirst, aber Fakt ist, dass der Kater halt, der war schon so alt, der wurde eingeschläfert.
Mhm.
Und die Hasen wurden auf Deutsch gesagt halt geschlachtet.
Mhm.
Und es war halt dann leer. Und dann war.
Wusstest du das als Kind, dass der?
Nein.
Nee, das ist ja heute so rückblickend,
ja.
Okay.
Ja, aber das, also was mir noch so in Erinnerung geblieben ist, ist diese sprachlose, schockierte Gesichtsausdruck meiner Großeltern und meiner Eltern. Also die haben ja auch um die Tiere getrauert. Also ich habe schon gedacht, oh Mist, ich bin krank und deswegen passiert jetzt das alles.
Also ich bin schuld.
Ja, und also ich glaube, das war schon viel. Und dann, als ich 16 war, ich muss dazu sagen, dass ich ein sehr gutes Verhältnis mit meinem Bruder immer hatte. Der war ja 7 Jahre älter als ich. Der hat mich immer so ein bisschen da aus diesem Familienkonstrukt so rausgeholt. Der hat auch nicht mehr zu Hause gewohnt. Und der ist dann gestorben.
Oh je.
Ja.
Krass. Das ist ein krasser Schicksalsschlag.
Ja.
Ganz plötzlich Unfall oder was?
Nee, das war ein Suizid.
Oh.
Und mein Bruder war immer so ein lustiger Kerl, ja. Und der hat halt nicht mehr zu Hause gewohnt. Jetzt so im Rückblick bin ich mir sicher, dass der einfach eine ganz schlimme Depression hatte, ja. Aber das war zu einer Zeit, da hat man das alles noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Und es war so ein lustiger, lebenslustiger, also das war wirklich krass. Und da war ich schon auch wirklich sehr allein. weil meine Eltern halt mit sich so beschäftigt waren, ja. Und also das war wirklich eine ganz krasse Zeit.
Das glaube ich.
Ja.
Ja, wenn du jetzt darüber sprichst, was kommt da so ein Gefühl auf? Was ist so das Gefühl aus dieser Zeit, wenn du sagst, ich war so allein? Und ja, auch verzweifelt bestimmt. Also wenn der Bruder sich da das Leben nimmt, das ist ja, also, zieht einem ja komplett den Boden alles unter den Füßen weg.
Ja, also ich könnte jetzt schon wieder losheulen. Ich kann jetzt immerhin schon drüber reden. Also ich habe ja jahrelang habe ich geschwiegen. Ich habe funktioniert. Ich habe meine Abschlüsse geschrieben, ich habe meine Ausbildungen gemacht, ich bin ausgezogen. Eigentlich dachte ich so, ich bearbeite das ganz gut, aber das, ich weiß, dass das halt immer, also das wird immer eine große Wunde bleiben. Und das kann mir auch, also diese Trauer ist einfach da. Mhm. Und mit der versuche ich halt anzunehmen. Ja, was anderes geht nicht. Und ich glaube, daraus rührt auch so diese Wut. Weil ich denke, also damals habe ich immer gedacht, ihr habt doch alle überhaupt keine Ahnung, wie schlimm das ist.
Wer ist ihr in dem Satz?
Alle. Alle. Also ich will ja nicht mal sagen, dass da, also ich hatte ja damals auch Freundinnen, die habe ich heute noch, ja. Es waren auch Menschen da, die versucht haben, für mich da zu sein. Aber es ging nicht, weil es so schlimm war. Also da kann ich niemanden Vorwurf machen und trotzdem bin ich sauer.
Dass dir keiner helfen konnte? Oder?
Dass die Trauer so schlimm ist.
Dass die Trauer so schlimm ist. Also bist du sauer auf die Trauer?
Anscheinend. Ja, ich bin sauer darauf, dass ich so eine riesige Verletzung ertragen muss.
Aufs Schicksal sauer?
Ich glaube wohl.
Auf deinen Bruder?
Nein. Nee, auf meinen Bruder nicht. Nee, ich war eine Zeit lang auf meine Eltern sauer, weil die natürlich sehr mit sich zu tun hatten und ich bin da einfach so total durchs Netz gefallen.
Okay.
Auf der anderen Seite habe ich auch nichts dazu getan, dass man mich auffängt. Das klingt jetzt komisch, ne?
Nö.
Also ich war auch so, ich glaube, ich war halt wie so eine 16-jährige, adoleszente, pubertierende, junge Frau, die gedacht hat, pff,
ihr könnt mich alle,
ja.
Also warst dann eher so auf autonom gebürstet.
Ja, irgendwie schon.
Ja. Ja, die Alternative wäre gewesen, diese Verzweiflung zu zeigen und Nähe zu suchen.
Das habe ich überhaupt nicht.
Hattest wahrscheinlich aber auch deine guten Gründe, ne? Du hast das ja nicht so erlebt, dass deine Eltern dann auch so für dich da sein können oder so.
Ja, das stimmt. Also ich hatte da wirklich niemanden.
Mhm.
Das klingt jetzt so, aber meine Eltern, die hätten das nicht leisten können.
Mhm. Ja, und dann warst du ganz auf dich allein gestellt.
Ja, und dann habe ich irgendwie gedacht, so, das schaffe ich schon.
Ja. Hast du ja auch irgendwie, ne?
Ja, nur dass ich halt dann auf einmal in engen Beziehungen eben anfange, den anderen zu demontieren. Also ich finde, es gibt ja, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist schon in einer langjährigen Ehe und ich finde, deren Mann ist echt so eine Diva, ja. Aber die überschüttet den so mit Zuneigung. Die holt immer das Beste aus ihrem Gegenüber raus.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Es gibt so Menschen, die tun einem so gut, dass man über sich hinauswächst.
Mhm.
Und ich glaube, in so einem Moment bin ich das absolute Gegenteil. Ich glaube, mit mir kann man es nicht aushalten.
Oh je. Das heißt, da kommt jetzt auch ein riesen Selbstvorwurf.
Ja.
riesen Selbstvorwurf. Aber bevor wir mal, der Vorwurf ist ja schon nachgelagert. Vorher ist ja das Kind in dir oder die Jugendliche, Mila, beides als Kind halt öfter das Gefühl, Mama und Papa sind nicht da. Und dann waren die Tiere weg und dann in der Jugend der Bruder, der dich ja auch verlassen hat. Du sagtest eben so, ich bin nicht sauer auf ihn. Aber letztlich hat er dich ja auch verlassen.
Ja, also worauf ich sauer bin, ich dachte immer, also das war ja wirklich, also der war wirklich mein Ein und Alles, ja.
Ja.
Zu dem habe ich hochgesehen und den fand ich einfach toll. Und ich habe immer gedacht, dass wir sehr miteinander verbunden sind.
Ja.
Und es war ja anscheinend dann nicht so. Beziehungsweise nur von meiner Seite aus.
Aha, also ist da auch eine ganz tiefe Kränkung.
Ja, weil, also es ist schon so, dass ich mit meinen 15, 16 damals, der hat auch dann gesagt, komm, wir feiern zusammen Silvester und so. Also der hat mich immer mitgenommen, ne? Und ich habe das ja schon alles so ein bisschen beobachtet und dachte mir, na ja, ist der wohl so glücklich in seiner Partnerschaft, ja? Und habe dann immer so ein bisschen nachgebohrt, habe gesagt, sag mal, wie ist denn das da mit deiner Freundin? Und er hat mich dann halt immer so abgekanzelt. Ja, also so, ich war da halt einfach die kleine Schwester, die von nichts eine Ahnung hatte. Und hat mich da einfach nicht teilhaben lassen. Und dann sowas.
Mhm.
Also ich...
Ich frage mich mal ehrlich, Mila, ob da vielleicht auch nicht doch eine ganz schöne Wut auf deinen Bruder ist, die du dir aber nicht zubilligst.
Ja, es war schon auch eine Zeit lang so, dass ich schon auch wütend war. Also weil ich gedacht habe, so toll, jetzt lässt du mich hier stehen in dieser ganzen Scheiße, ja?
Ja.
Entschuldigung, wenn ich so rede,
ja,
aber,
ja.
Aber so war es einfach.
Ja.
Aber es ist ja, ich habe ja für meine Wut kein Gegenüber.
Ja.
Wohin damit?
Genau, zu deinem Ehemann.
Der musste es echt ausbaden, der Arme. Wirklich. Also ich.
Mich erinnert das gerade, so wie wir das Gespräch eröffnet haben. Ne? Wir sitzen am Küchentisch und trinken Kaffee und ich sage, sollen wir nicht was unternehmen? Er reagiert nicht, dann geht er einfach weg. Ne? Das ist ja irgendwie so eine Sequenz, wie dein Bruder, du sagst, sag mal, was ist mit deiner Freundin? Ne? Abgekanzelt und dann geht er einfach weg.
Ja, das stimmt. Ja. Also es ist auch jetzt noch so, wir sind ja, also mein Mann und ich, wir leben ja nicht mehr zusammen, wir sind ja getrennt. Und wir haben natürlich wegen der Kinder auch noch Kontakt, klar. Und dann passiert der Kontakt oftmals über WhatsApp. Und wenn der dann nicht antwortet, ne, ich könnte mein Handy aufessen. Also das ist so, es ist so schlimm, das auszuhalten. Dann werde ich wütend und dann dauert es eine Zeit und dann denke ich mir, oh Gott, und wenn was passiert ist?
Mhm.
Und dann weiß ich ganz genau, das ist ein Schmarrn. Da ist nichts passiert, der interessiert sich einfach nicht mehr für dich. Ja? Und trotzdem denke ich mir, ja, aber wenn der jetzt tot in seiner neuen Wohnung liegt.
Mhm.
Ne? Dass ich sogar einmal geschrieben habe, du, kannst du dich mal melden? Ich mache mir Sorgen. Das habe ich sonst nie gesagt, weil das so, ich weiß ja von außen betrachtet, wie überbordert das ist. Also ich weiß ja, dass es Quatsch ist. Und trotzdem lässt es mich dann nicht in Ruhe. Und ich konnte dann erst wieder irgendwie mich entspannen, als er gesagt hat, nö, ihm geht's gut. Und dann setzt sich da aber wieder die Wut drauf, dass ich mir denke, toll, der lässt mich da so lang sich Sorgen machen, anstatt dass er mir jetzt gleich mal sagt, dass es ihm gut geht. Also das ist so wirr. Jetzt erst langsam merke ich da irgendwie so ein Muster, aber ich blick trotzdem nicht durch. Ich komme da nicht raus. Das ist wie so ein verstricktes Muster.
Also für mich außenstehend sieht es eigentlich relativ einfach aus, dass du, wenn du dich alleingelassen fühlst und dieses Ohnmachtsgefühl hast und das auf die Ohnmacht und das Gefühl des alleingelassen fühlst, was leicht getriggert werden kann, eben auch, was weiß ich, wenn dein Mann halt nicht reagiert hat auf deine Vorschläge, und dann kommt wieder dieses Alleingelassen, ich werde nicht gesehen, ich bin da allein in der Welt, ich habe keine Bindung, keine Verbindung. Dann die Wut kommt, die scheiß Wut.
Ja, aber ich agiere die natürlich komplett, also ich nehme da die total falsche Abfahrt. Ich agiere die ja an Menschen aus, die falsche Adresse, ne? Total falsche Adresse sind und dann hinterlasse ich verbrannte Erde und dann tut's mir wieder leid. Und ich wünsche mir, dass ich diese Wut einfach so anders ausagieren kann und dass ich die so mal so loslassen kann.
Mhm. Es gibt ja grundsätzlich zwei Ebenen, an denen du ansetzen könntest. Die erste Ebene ist, die ist ganz, ganz wichtig, diese Heilung der alten Wunde. Also, dass du dich der zuwendest.
Ja.
In Form von tatsächlich auch Selbstmitgefühl und Selbstverständnis. Ne? Du Arme, was hast du da alles erlebt? Das war ja wirklich schlimm. So mit Mama und Papa damals. Und wo die nie Zeit hatten. Du hast dich so oft allein gefühlt als Kind. Und da waren aber wenigstens die Häschen da und der Kater.
Und der Bruder.
Und der Bruder, die waren alle da. Und dann waren plötzlich die Hasen weg und der Kater war weg. Und dann, uns fehlt jetzt in diesem Gespräch ein großer Teil der mittleren Kindheit, die müsstest du dann auch noch ausfüllen. Und dann kam es ganz, ganz schlimm. Dann war plötzlich der Bruder weg, an dem du so gehangen hast und den du so bewundert hast.
Hm.
Und wo du dich plötzlich so einsam gefühlt hast und auch das Gefühl hattest, dass er dich im Stich gelassen hat und gar nicht so verbunden war.
Ja.
Wie du verbunden warst.
Ja, ich habe immer gedacht, also ich war mir immer ganz sicher, dass ich sowas merke. Und ich habe gar nichts gemerkt. Ich habe nichts gemerkt. An dem Tag war ich noch schön feiern.
Mhm.
Habe ich noch schön Fasching gefeiert.
Wirfst du dir das vor? Dass du nichts gemerkt hast?
Weiß ich nicht. Ich habe es irgendwie überhaupt nicht fassen können, dass ich es nicht gemerkt habe.
Ja. Aber ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Also dieses Selbstmitgefühl, was ich eben so ein bisschen vorgesprochen habe.
Da finde ich manchmal so keinen Zugang. Also ich weiß theoretisch, wie es geht. Ja. Ich habe zum Beispiel zu meiner kleinen Mila habe ich Zugang. Ja, also zu dem kleineren Kind. Das habe ich schon öfters probiert und das geht ganz gut. Zu der pubertären Mila, da komme ich irgendwie nicht ran.
Wie meinst du das? Ich komme nicht ran?
Ich habe so das Gefühl, die sitzt da mit verschränkten Armen und sagt, pff. Also nicht mal ich. Ich bin ja ich. Aber nicht mal ich komme daran.
Mhm. Was sagt die denn? Wir können das ja mal als Dialog machen. Ich bin jetzt mal die Tröstende, die einen Zugang haben will, ne?
Ja, also die Erwachsene, die sagt, Mensch.
Genau, ich bin jetzt die Liebe. Und du ja. Bist die pubertierende Mila
ja.
Und gibst dir mal eine Stimme.
Ja, ich sag dann.
Warte mal, wir machen das mal wirklich.
Ja, oh. Okay.
Ist das okay für dich?
Ja.
Hey Mila, Mensch, das war ja echt richtig, richtig schlimm mit deinem Bruder. Ihr wart doch echt die dicksten Freunde und Kumpels. Und dann irgendwie, dann bringt er sich einfach um und du hast irgendwie komplett da die Verbindung verloren oder der verlässt dich einfach. Das tut mir so leid. Das tut mir echt so, so leid für dich.
Also werde ich schon wieder wütend, merke ich so richtig.
Ich gebe dir eine Stimme, du bist es jetzt.
Ich könnte dann sagen, also ich...
Sag's.
Ja, du hast doch überhaupt keine Ahnung. Was redest du da? Du hast doch null Ahnung. Was willst denn du mir sagen? Du willst denken, dass es mir schlecht geht. Du hast null Ahnung.
Okay. Also, keiner kann dir helfen.
Nee.
Du bist komplett verlassen.
Ja. Also hat keiner irgendeine Ahnung. Oder irgendein... Ja.
Also keiner weiß, wie scheiße es dir geht.
Ja. Und das kann auch kein Mensch begreifen.
Ja. Das heißt, du bist mutterseelenallein. Ganz allein auf der ganzen Welt.
Ja.
Komplett isoliert, allein, abgeschnitten von allen anderen Menschen.
Ja. Und die wollen dann auch noch was von mir.
Die wollen auch noch was von dir.
Ja.
Ja.
Also ich muss ja irgendwie weiter funktionieren.
Ja. Wie geht's dir jetzt gerade?
Puh. Naja, es geht so.
Scheiße.
Oh Gott.
Ja.
Also schon sehr aufgeregt jetzt.
Puh. Ja, ja. Aber da sind wir eigentlich am Punkt, ne? Darum geht es.
Puh.
Also da ist ein ganz abgrundtiefer Schmerz.
Schon?
Des kompletten Alleinseins, ja, das ist ganz, ganz traumatisch, traumatisch.
Also es ist schon auch so, dass ich nicht verstehe, dass der Schmerz ein bisschen besser wird. Also das ist jetzt schon so lange her.
Ja, das ist ein tiefes Trauma, das ganz, ganz tief sitzt und über das du mit dem Funktionieren aus kompletter Hilflosigkeit überdeckt hast, ne?
Ja.
Also es ist so schlimm und hast ja immer, dass ich muss funktionieren, ein bisschen das Bockige auch, ne? Das Wütende dagegen gesetzt, das Autonome.
Ja. Ja.
Und das war deine Überlebensstrategie, weil der Schmerz dich sonst in den Abgrund gerissen hätte.
Ja.
Vielleicht hättest du es nicht überlebt anders.
Kann gut sein, ja.
Ja. Und letztlich hast du dich doch fürs Leben entschieden.
Ja.
Also der Schmerz ist so, 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 so überwältigend und das gibt es ja, dass du entweder dich selber umbringst oder irgendwie funktionierst und den Deckel der Wut oder was auch immer drauf machst, auf jeden Fall irgendwie.
Ja. Also das mit dem auch Suizidieren, das wäre für mich überhaupt nicht in Frage gekommen. Mhm. Aber nicht, weil mir das Leben so viel wert gewesen ist, sondern weil ich gedacht habe, nee, das kann ich jetzt nicht auch noch jemanden antun. Das klingt jetzt so krass, aber das war damals echt so eine ganz klare Entscheidung.
Ja. Und dann, was hast du dann gemacht?
Dann habe ich gedacht, so, jetzt führe ich mal ein Leben.
Ja.
Also, ne? Und muss halt dafür meine, also die Dinge tun, die da zu tun sind.
Ja.
Also Abi und so weiter.
Ja. Genau. Also du hast den traumatischen Teil. Das ist ein Trauma, was du da erlebt hast. Das müssen wir ganz klar sagen. Den hast du so ein bisschen in der Ecke gelassen und bist in deinen gesunden Teil, der auch sehr gut funktioniert, gegangen und hast den gelebt.
Ja.
Auch in vielen sehr erfolgreich gelebt. Aber wenn jemand am Trauma rührt, des abgrundtiefen Verlassenseins, dann kommt der Urschmerz und die Urwut raus.
Das klingt schlüssig. Nur wenn ich da irgendwie diesen Schlüssel nicht finde, dann sollte ich, glaube ich, nicht mehr in Beziehung gehen.
Oh.
Nein, weil ich kann diese Wut wirklich sehr schlecht handeln.
Ja, das hat sich bezogen, wenn ich den Schlüssel nicht finde. Du findest den Schlüssel, du hast ihn ja jetzt schon in der Hand.
Okay. Na ja, schön.
Man sagt ja immer, Krise als Chance. Ich hasse ja diesen Spruch irgendwo. Weil ich meine, der ist total richtig, aber er ist irgendwie auch so abgegriffen. Ne? Aber im Grunde, du bist ja hergekommen mit dem Thema Lebenskrise und Job weg, Mann weg und hast das dann mit diesen Wutattacken thematisiert. Und insofern ist es wirklich deine Chance.
Ja, ich glaube auch.
Also ich fasse nochmals zusammen, es ist, am Ende liegen die Dinge ja nicht kompliziert. Da ist ein ganz traumatisiertes Kind oder eine traumatisierte Jugendliche in dir, die einfach um ihr Überleben kämpfen musste. Aber dieses Trauma, diese Wunde, und diese Wunde heißt abgrundtiefe Verlassenheit, die ist einfach noch da. Und klar, wenn die berührt wird, dass du wütend wirst, weil die Wut ist wieder Lebenskraft, dieses Überleben, die heißt sich wehren. Wenn du in die Trauer gehen würdest, in die abgrundtiefe Verlassenheit, wie würde es sich dann anfühlen?
Ja, da käme ich gar nicht mehr hoch.
Käme ich gar nicht mehr hoch, deswegen ist Wut die bessere Alternative. Die Wut heißt ja noch, dass du kämpfst. Die Wut heißt ja noch überleben. Die Wut heißt ja noch es versuchen.
Mhm.
Das andere wäre Sumpf. Weg.
Ja.
Sterben.
So langsam, ja.
Das wäre im Rom der Tod. Man muss die Dinge mal so drastisch formulieren, weil letztlich fühlt, im tiefsten Inneren fühlen wir es so.
Mhm.
Im Letzten geht es um Leben oder Sterben. Und die Wut ist das Leben.
Mhm.
So. Und das Wichtigste, was ich jetzt sehe im ersten Schritt, dass du versuchst, so viel Verständnis und Mitgefühl und Akzeptanz dafür aufzubringen, dass es so ist, wie es ist, genauso wie wir es jetzt gemeinsam erarbeitet haben, dass das da sein darf, dass du anerkennst, einfach anerkennst, ja, da ist ein ganz traumatisierter Teil in mir von abgrundtiefer Verzweiflung und Einsamkeit. Das hängt unter anderem, aber auch wesentlich mit dem Suizid meines Bruders zusammen und mit meinem Verhältnis zu meinem Bruder. Und wenn der Teil irgendwie berührt wird, werde ich wahnsinnig wütend.
Ja,
weil die Alternative wäre im Grunde genommen Sterben.
Ja.
So, wenn ich entweder Wut oder Sterben. So. Und dass du dafür eine ganz, ganz große, liebevolle Akzeptanz entwickelst.
Mhm.
Dass das da sein darf, weil dann wirst du auch nicht mehr so automatisiert getriggert reagieren, wenn du erstmal in diese volle Akzeptanz gehst. Das ist ganz wichtig. Und dann, weil es ein großes Paket ist, finde ich, mit deinem Bruder, aber ein zu bewältigendes Paket, würde ich dir tatsächlich raten, einfach auch nochmal in eine Psychotherapie zu gehen und das nochmal mit Begleitung zu verarbeiten. Aber im ersten Schritt würde ich einfach das mitnehmen, was wir heute hier gemacht haben, zu sagen, ja, so ist das.
Mhm.
Und damit auch in eine liebevolle Annahme zu gehen, dass du wütend wirst. Und nicht zu sagen, ich bin scheiße, ich bin die Hexe.
Ja.
Ich bin schuld, ich mache alles kaputt.
Ja, so kam ich mir vor.
Genau, sondern zu sagen, ja, so ist das. Und dann werde ich wütend. Kannst du das mal in diesem Moment für dich tatsächlich so sagen und versuchen, es auch zu fühlen? Dieses Ja, so ist das.
Ja, hat schon auch ein bisschen was Tröstendes. Ja, so ist es. Ich bin dann wirklich einfach total wütend.
Ja. Wie fühlt sich das jetzt an, wenn du das mal so für dich so liebevoll annimmst?
Ganz anders, weil bei mir war immer Wut mit sowas Negativem belegt. Und wenn ich jetzt da mich aber so stehen sehe, so wütend. Und ich kenne es ja auch von meinen Kindern, dass ich dann sage, geil, jetzt bist du wütend.
Mhm.
Jetzt bist du total wütend, ne? Verstehe ich. Und eigentlich kann man es ja auch wirklich so mal
genau.
sehen, für sich selbst auch.
Das ist ja der mega heilende Ansatz, dass du dir selber mal die Mama bist, die du bei deinen Kindern sein kannst. Und die Ressource hast du ja. Du sagst ja, mit meinen Kindern bin ich eine gute Mama. Also hast du ja die Mama-Ressource, hast du. Und die darfst du jetzt einfach mal für dich selber verwenden.
Mhm.
Ja, weil in dem Moment, wo das sein darf und du das verstehst, wirst du nicht mehr wie ferngesteuert reagieren. Weil in dem Moment hast du einfach ein kleines Stück Abstand.
Ja.
Na, du bist nicht mehr die Wut, sondern du siehst die Wut, ja. Also du kannst es anerkennen. Und damit kannst du jetzt auch schon direkt weitergehen, denn du kannst bei jeder Gelegenheit einfach mal dir das innerlich nochmal klar machen und in dieses Ja, so ist es, reingehen. In diese Akzeptanz dieser Traumatisierung und dass das so ist und dass da der Zusammenhang ist und dass du im Grunde genommen positiv um dein Überleben gekämpft hast und es bis heute tust. Ja, die Wut war deine Überlebensstrategie, also auch das mal anzuerkennen, dass du eine Kämpfernatur bist.
Ja, stimmt. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Ich habe eigentlich eher immer gedacht, ich bin so die Zerstörerin, aber man kann ja auch das so sehen, dass ich einfach eine Kämpferin war und bin.
Ja. Klar, du hast natürlich damit auch was angerichtet bei deinem Mann oder so.
Ja.
Aber die Absicht war eigentlich eine Überlebensstrategie.
Ja, das stimmt. Also ich wollte auch diese Trennung nicht. Also das war jetzt nicht mein Ansinnen, sondern ich habe so ein bisschen falsch um diese Beziehung gekämpft. Von außen betrachtet versteht man nicht, wie ich es getan habe, aber anscheinend doch. Um die Verbindung.
Genau, um die Verbindung.
Die Verbindung.
Genau. Wie du um die Verbindung zu deinem Bruder eigentlich auch gekämpft hast.
Ja. Und manchmal muss man es irgendwie akzeptieren halt.
Aber es geht um Verbindung. Eigentlich kämpfst du dein Leben lang um Verbindung.
Ja. Und es ist schwer zu akzeptieren, wenn sie nicht gewollt ist.
Absolut. Umso wichtiger ist es, dass du dich jetzt erstmal mit dir selber verbindest. Ne, dass dieses Traumatisierte und der gesunde Teil in dir mehr auf sich verbinden. Und du aufhörst, dich zu beschimpfen. Und dir Vorwürfe zu machen.
Oh ja.
So, da ist ja schon mal die größte Selbstheilung, dass man mit sich selbst verbunden ist.
Ja. Das wird interessant. Doch, ich sehe das schon auch als Chance.
Genau, große Chance.
Und sich das auch jetzt mal so anzugucken, das hat anscheinend halt jetzt bis hierher gebraucht. Sonst habe ich es ja auch immer nicht angeguckt.
Ja.
Ja.
Gut. Mein Gefühl ist, wir können es so stehen lassen. Wie ist es bei dir?
Ja, wir können es gut so stehen lassen. Und ich habe jetzt auch wirklich viele Impulse in mir und da kann ich jetzt noch schön drüber nachdenken und damit arbeiten.
Schön. Dann ganz vielen Dank für deine Offenheit.
Ich danke dir. Ja, hallöchen. Ihr erwischt mich gerade im Wald. Und ja, wie ging es mir nach dem Gespräch und wie geht es mir heute? Das ist jetzt quasi für mich schon sehr bildlich auch, weil ich bin ja gerade im Wald und ich stand mit meiner Wut damals wirklich immer ziemlich im Wald, aber nicht bildlich, sondern ich war so alleine mit meiner Wut und stand dann da rum und wusste nicht, wie mir geschieht und was mir passiert. Und das hat sich sehr geändert. Ich gehe jetzt öfter mal mit meiner Wut in den Wald und laufe mit meinem Hund und überlege. Was sich geändert hat, ist, dass ich mich viel liebevoller angucke und mich viel liebevoller behandle und mir immer mal wieder selber eine kleine Umarmung imaginär gebe. Und dafür bin ich sehr dankbar, denn es hat sich sehr viel dadurch geändert. Ich bin immer noch natürlich im Prozess, aber diese Verzweiflung und diese Ohnmacht ist weg. Also es ist noch immer noch manchmal Wut da und es ist vor allen Dingen auch Traurigkeit da, aber die kann ich viel besser bewältigen und kann viel besser mit dieser Emotion in Prozess gehen als damals, als ich da so dastand, quasi wie wirklich im Wald irgendwie. Und ja, also kurz gesagt, es wird immer besser und ich bin klarer und ja, vielen Dank nochmal, lieber Steffi, und viele Grüße aus dem Wald.
Ja, das war ein sehr tiefgehendes und ich finde auch von Milas Seite ein sehr mutiges und sehr offenes Gespräch. Also es kam natürlich erstmal so ein bisschen unerwartet plötzlich mit dem Suizid ihres Bruders. Das war schon krass, was sie da erzählt hat. Aber daran konnten wir natürlich sehr, sehr gut tief tauchen und verstehen, dass diese wahnsinnige Trauer, dieses Verlassenheitsgefühl, was Mila in sich trägt, im Grunde genommen ihre Wut oft generiert, weil die Wut einfach ihre Überlebensstrategie war. Und ich denke, mit den Erkenntnissen, die Mila aus diesem Gespräch eben für sich gewonnen hat, wird sie ein gutes Stück weitergehen können. Und ich wünsche mir von Herzen, dass sie, was diese schlimmen Erfahrungen in ihrem Leben betrifft, nochmal zum richtigen Frieden findet. Das nächste Mal ist Rose bei mir. Und Rose kommt, weil von ihr eine Beziehung in die Brüche gegangen ist. Eine Beziehung, ein Partner, an dem sie eigentlich sehr gehangen hat und gerne auch mit ihm alt geworden wäre. Aber wir sprechen nicht über ihre Verlustschmerzen, sondern darüber, dass Rose sagt, im Grunde genommen habe ich selbst verkackt durch meine schrecklichen Wutausbrüche. Und denen wollen wir auf die Schliche kommen. Ja, das war's für heute und vielen Dank fürs Zuhören und danke auch für euer Feedback, das ich immer lese. Ich freue mich, dass viele von euch mich schon seit so langer Zeit so treu begleiten und auch immer wieder schreiben, dass sie für sich persönlich viel aus den Gesprächen ziehen. Danke euch dafür und bis zum nächsten Mal, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, redaktionelle Leitung Ann Groß.